Bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Einige von euch haben es schon gesehen. Wir haben es in unseren sozialen Medien und Kanälen geteilt. Wir möchten gerne euch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und damit wollen wir etwas mehr in den Dialog kommen. Fragen, die euch in eurem täglichen Arbeiten beschäftigen, die in irgendeiner Form im New Work-Kontext stehen, egal ob es euch persönlich betrifft, euren Zugang zur Arbeit, eure Fragen, die ihr habt, die ihr euch stellt oder ob es operative Themen sind in eurem Job, in euren Unternehmen. Wir sind offen für alles. Wenn wir mal eine Frage nicht beantworten können, werden wir vielleicht auch mal Experten dazu holen oder wir werden sagen, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber stell dir mal die und die Frage oder guck mal da und da. Wir haben nicht den Anspruch, alles zu wissen, sondern wir haben nur den Anspruch, euch vielleicht eine Tür zu öffnen, durch die ihr dann durchgehen könnt, euch eine Anregung zu geben. Und das wollen wir mal probieren.
Genau, und das kann, wie gesagt, Digitalisierung auch betreffen oder Leadership im Kontext New Work. Und wir werden auch auf unsere Ressourcen bei mir im Team zurückgreifen, bei Blackboard. Das heißt, wir werden total offen teilen, auch wenn es eben internes Wissen ist, weil wir sagen, wir machen es auf YouTube sowieso häufig. Und das kam gut an. Und jetzt haben wir gedacht, es ist ein gelerntes Podcast-Format. Insofern bekommt ihr jetzt einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen die Antworten auf eure Fragen.
Frag on the way to new work.
Und die Domain ist frag. Und dann unsere Kurzdomain otwtnw.de. Frag on the way to new work, abgekürzt.
Warum ist es diesmal .de und nicht .com?
Die ist .de.
Okay, die kurze ist .de, die lange ist .com.
Bei der langen .com und .de.
Okay, let's did it.
Yes. Gut.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei Gabor Steingart und freuen uns sehr herzlich, dass wir in deinem Studio sitzen dürfen.
Ja, herzlich willkommen. Hallo Michael, hallo Christoph.
Vielen, vielen Dank. Wir fangen unseren Podcast immer mit der Frage an, wie bist du der geworden, der du heute bist?
Wenn das so einfach wäre zu beantworten, ich glaube, das weiß man selbst am allerwenigsten. Aber natürlich hat das viel mit der Zeit, in der man lebt, zu tun. Und wir leben in Wohlstandszeiten, gleichzeitig auch in Zeiten gesellschaftlicher Spannung. Und diese Spannung habe ich von Anfang an auch als solche empfunden, schon als Jugendlicher. War ich bei den Jungsozialisten, später die Grünen mitgegründet. Mein Vater war Widerstandskämpfer in Ungarn. Das heißt, in unserer Familie haben gesellschaftliche Schwingungen am Abendbrottisch eine Rolle gespielt. Heile Welt war bei uns nicht.
Was für ein Jahrgang bist du, wenn ich frage?
62.
Also sind wir ungefähr ein Jahrgang, ich bin Jahrgang 64. Wie bist du in den, was war die Entscheidung für den Beruf des Journalisten?
Ganz früh, ich hatte eigentlich nie einen anderen Wunsch, interessanterweise. Ich habe gleich gesagt, ich möchte gern Chefredakteur werden. Und war dann noch Chefredakteur.
Schon in der Schülerzeitung?
Bei der Schülerzeitung Winnie an der Winfriedschule in Fulda.
Super, ja.
Und das hat Spaß gemacht und hatte meine Erwartungen an den Beruf auch sofort bestätigt, dass es irgendwie cool ist. Auch das Ansehen auf dem Pausenhof war auch cool.
War cool. Und wie bist du dann quasi von der Schülerzeitung zum ersten professionellen, also bezahlten Journalistenjob gekommen? Hast du irgendwie studiert? Hast du eine Journalistenschule gemacht? Wie war der Weg?
Ich habe studiert und habe eine Journalistenschule gemacht nach dem Studium. Die Schule des Handelsblatts, erster Jahrgang, die Georg von Holzbring Journalistenschule für Wirtschaftsjournalisten, weil ich das Gefühl hatte, dass ich von Wirtschaft was verstehen muss, um die Mächtigen zu enttarnen oder überhaupt ihre Handlungsweisen zu verstehen. Kapitalismus hat schon in meinem Studium eine Rolle gespielt. Ich habe Karl Marx studiert, unter anderem politische Ökonomie in Marburg, später in Berlin. Und das Schreiben für die Taz zunächst, für die Lokalzeitung, für die Frankfurter Rundschau hat für mich als Student und ich glaube auch schon als Schüler zu ersten Einnahmen geführt.
Sehr gut. Du hast eine wirklich beeindruckende Karriere. Wir haben ja heute ein spezielles Thema, deswegen wollen wir nicht alle Stationen jetzt genau durchgehen, aber das ist eine beeindruckende Karriere als Journalist gemacht. Du hast tolle Bücher geschrieben. Du hast dann auf der Spitze als Chefredakteur Handelsblatt, was ja wirklich eine super renommierte Zeitschrift ist, die Entschuldigung, Zeitung. Wir sind ist eine Fachzeitung, ist das richtig?
Ja, ich würde es als Tageszeitung.
Mittlerweile als Tageszeitung. Dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht und du machst heute Journalismus anders als der Mainstream. Erzähl uns mal dein Modell. Wie habt ihr angefangen? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das aufgebaut? Was war so der Antrieb, so zu arbeiten, wie du heute arbeitest?
Na, der Ausgangspunkt war erstmal mein unfreiwilliger Abgang beim, also freiwillig-unfreiwilliger Abgang beim Handelsblatt. Und dann aber sofort die Überlegung, beim nächsten Mal mache ich genau das, was ich machen möchte. Mhm. Und genauso, wie ich Journalismus schon auch beim Handelsblatt versucht habe, wie Stefan Aust und ich und andere beim Spiegel es betrieben haben. Aber jetzt mache ich es in Reinkultur, kristallin, so wie ich es für richtig halte. Mhm. Weil ich glaube, dass das für jedes Gewerk eigentlich in diesem Leben gilt. Mach's erstmal so, wie du es für richtig hältst. Vielleicht finden sich dafür ein paar begeisterte Menschen. Ich glaube, dass man so neue Spiele erfinden kann, neue Sportarten erfinden kann, dass man in der Schulklasse für die Mitschüler und Mitschülerinnen interessanter ist, wenn man just be yourself. Und so, das versuchen wir jetzt hier zu leben und zu praktizieren.
Du hast ja das Morning Briefing, die hast du ja schon beim Handelsblatt gehabt, ne? Die hast du ja quasi mitgenommen, aber du hast quasi das Morning Briefing zum Hauptprodukt gemacht. Ne? Einmal als Podcast, einmal als Newsletter. Vielleicht erzählst du uns nochmal, was ist für dich die kristalline Form? Was ist es genau? Was macht es aus, die Art von Journalismus, die du betreibst? Ich weiß es, weil ich dich jeden Morgen höre, aber vielleicht wissen es nicht
alle. Die erste wichtige Zutat ist für mich tatsächlich, der Journalist ist eine Art Navigationsgerät für die Leute. Und das heißt, er steht vor den anderen auf. Ganz einfach, wie der Bäcker oder der Bauer, der die Milch macht. Der Bauer steht nicht nach dem Frühstück auf, der Bäcker auf gar keinen Fall zur Mittagspause, sondern er steht um 4, 5 Uhr auf. Und die Leute wollen in dieser komplizierten Welt, die uns dauernd überfordert, Informationen morgens früh. Und die Talking Heads, sage ich mal, des Fernsehens und die Chefredakteure aller großen Zeitungen, die sind natürlich um 9.30 Uhr frühestens im Büro. Und ab 11 hat da noch keiner eine Zeile zu Papier gebracht, auf gar keinen Fall. Und so habe ich erst mal gedacht, der Morgen ist es. Und ich finde das erfrischend. Die Leute reagieren auch darauf, weil morgens sind sowohl die Interviewpartner noch sehr offen. Ein Politiker ist noch gar nicht im Sprechblasenmodus. Und die Zielgruppe, also echte Leser, Leserinnen, Hörer, Hörerinnen, sind auch sehr wach und sehr interessiert. Die Welt ist noch so neu.
Ich mache einen kleinen aktuellen Einschub. Du hast gestern, finde ich, dein Meisterstück abgeliefert, indem du mit verschiedenen Gesprächspartnern aus der CDU oder aus der Union, also ich glaube, war auch CSU dabei? War auch dabei, ne? Mhm. Über die Frage des möglichen oder der möglichen Kanzlerkandidatin. Also was du da, wie du die quasi, und deswegen war das vielleicht am Morgen, die Gespräche, wie du die aufgebohrt hast und bei jedem etwas rausgekriegt hast. Eigentlich wollte keiner seinen Lieblingskandidaten nennen, aber du hast dann nochmal gefragt und nochmal gefragt und irgendwann kam dann doch Namen. Naja, also wenn sie so fragen, dann ist es doch der sowieso. Wie, ist das ein Naturtalent? Kriegt man das in die Wiege oder ist das wirklich auch harte Arbeit? Also ich war gestern wirklich... Ich saß da und dachte, wow, so fragt man.
Das setzt auf der anderen Seite auch authentische Politiker natürlich voraus. Mhm. Und man muss auch die Menschen finden, die bereit sind zu erzählen und nicht lügen, zum Beispiel. Auch Lügen, PR kann auch Lüge sein. Mhm. Gestern habe ich mit einem jungen Briten gesprochen, der in Syrien ist. Ja, der ist extra da, um die Wahrheit zu erzählen, weil er weiß, im Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit. Also haben sich, keine Ahnung, 10 Leute, glaube ich, hat er gesagt, haben ein Informationszentrum gegründet, um die Wahrheit über den Syrien-Konflikt zu erzählen. Wer auch immer die bezahlt. Das sind lauter junge Leute, Deutsche, Briten, alles Mögliche. Und die sitzen da, sprechen mit Kurden, sprechen mit amerikanischen Milizen, sammeln Informationen. Da, wo gar kein einziger Korrespondent ist. Es gibt keinen westlichen Korrespondenten in dieser, ich sag mal, jetzt Schutzzone, vielleicht Todeszone. Und solche Leute suchen wir auch. Die Truth-Teller, würden die Amerikaner sagen, die von Berufswegen. Und so suche ich auch Politiker, die authentisch sind. Nicht jeder Politiker passt in meinen Podcast. Die Sprechblasenpolitiker kann ich nicht brauchen.
Ja. Was hat sich da in den letzten Jahren verändert, weil du ja nun wirklich einen sehr langen Blick auf den Journalismus hast und an Diskussionen.
Wenn du so alt bin ich auch wieder.
Du warst auf jeden Fall früh dabei. wenn du jetzt mal drauf schaust und sagst, okay, in den letzten Jahren, gerade weil du ja ein neues Medium sehr stark bespielst, also in voller Begeisterung im Bus wurden mir dann diverse Folgen von dir vorgespielt, weil ich noch nicht alle dann verfolge in der Intensität wie Michael. Was hast du beobachtet und was hast du denn, als du die Entscheidung getroffen hast, was will ich wirklich machen, was will ich anders machen, anders gebaut? Wo du sagst, okay, so habe ich es aufgebaut.
Wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind unterwegs, es ist wirklich eine Reise, so wie euer Podcast auch heißt. Und ich habe den Leuten auch versprochen, dass wir tatsächlich New Work machen, dass wir eine neue Art auch Zusammenarbeit. Das heißt, A, jede Idee ist willkommen, nicht nur meine. Hier herrscht nicht das Führerprinzip. B, wir wollen eine entspannte Firma bauen, bei allem Stress, den ihr auch wisst, die jede Selbstständigkeit mit sich bringt, der Journalismus ohnehin mit sich bringt, versuchen wir trotzdem, dass wir entspannt, dass wir dann Zeit haben für die Gesprächspartner, dass wir kann Tonnenausstoß machen, nur weil irgendeine Seite gefüllt werden muss. Insofern, so, das versuche ich im Team zusammen. Tastend gehen wir da nach vorne und wollen ein neues Miteinander tatsächlich finden von hochprofessionellen Journalisten aus verschiedenen von Radioredaktionen und so weiter. Das Team wächst dauernd, die aber alle diese Professionalität teilen, aber auch den Wunsch nach einem entspannten Arbeiten. Mhm. Entspannt heißt nicht völlig losgelöst, sondern ja, wie ein Tier, ein Pferd, das, wenn es entspannt ist, dann bringt es Höchstleistung.
Ja, im Prinzip im Flow. Ne? Also Flow ist das Wort, was mir dazu einfällt. Wirklich so, wo du merkst, intellektueller Anspruch, Frischheit, Wachheit, Gemeinsamkeit führt dazu, dass du dann wirklich gute Leistung
deutlich bringst. Spürbar, by the way. Also wenn man reinkommt, deutlich spürbar. Ja. Und ist ein Ladengeschäft. Und auf der anderen Seite, in der Redaktion habe ich immer vor Augen die ich gesehen habe, 1000 Bildschirme irgendwo, alle gucken, alle rennen wild durch die Gegend. Und es ist relativ laut, hier ist es ruhig. Und gefühlt sehr klar, also sehr fokussiert. Also das, was du beschreibst, ist deutlich spürbar. Das finde ich bemerkenswert, also so von der Beobachtung her, weil es ja nicht von alleine entsteht, sondern du pflanzt die Idee irgendwie ein und dann fängst du an, die Organisation auch entsprechend aufzubauen.
Aber vielleicht entsteht es auch von alleine, weil der Mensch lieber so arbeiten möchte, als in den großen Newsrooms, wo wir die Legebatterie der Hähnchenfabriken nachgebaut haben. Mhm. Alle sitzen aufgereiht, keiner hat eigentlich wirklich eine Bedeutung. Alles wird über Zahlen gesteuert, die Klicks und so weiter. Auch der Input des Redakteurs wird gemessen, ja, wie an der Ladenkasse von Lidl, die Produktivität der Verkäuferin. Furchtbare Arbeitsbedingungen eigentlich für einen kreativen Beruf. Mhm. Gar nicht furchtbar im Sinne, dass die Leute leiden, aber furchtbar für den Ausstoß und für den Gewinn, für das Ergebnis. Und hier haben wir unheimlich viele Arbeitsorte, wenn man so will. Diese Räume, die ihr seht, wir haben den Garten, wir haben die Cafés hier rundherum im Sommer. Ja, und wir haben jetzt tolle Sommer, die Leute gehen sonst wohin. Wer möchte, kann von zu Hause aus arbeiten und demnächst das Schiff dazu. Also verschiedene Möglichkeiten, seinen eigenen Rhythmus zu finden.
Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, der Journalismus, wie du ihn betreibst, setzt voraus, eben wie der Bäcker morgens früh dort zu stehen, wo die Brötchen gemacht werden. Erzähl uns mal, wenn du magst, deinen Tagesablauf. Wie ist der typische Tag für dich? Ich weiß, der Freitag ist anders, weil einer deiner Kollegen den übernimmt, was ich auch toll finde, weil ich das Gefühl habe, du gönnst dir dann auch mal eine Pause. Ich hoffe, es ist so. Aber vielleicht erzählst du mal, wie es läuft bei dir.
Na gut, ab Sonntag geht das ja los bei uns und eigentlich der freie Tag ist der Samstag, ist der einzige freie Tag. Ansonsten geht los, dass wir morgens, ich würde sagen, manche arbeiten in der Nacht durch, meistens der Produzent des Podcasts, die Leute, die Musik aussuchen, schneiden und so weiter, sind oft in der Nacht aktiv, kommen dann hier morgens her, treffen sich hier so um 4.30 Uhr, 5 Uhr. Ich komme so um 5.30 Uhr, 6 Uhr dazu. 6 Uhr ist bei uns Deadline fürs Abhören, dann hören wir das Produkt nochmal ab, alles was vorher verändert wird, tun wir vorher, sodass wir um 7 Uhr im besten Falle beim Hörer sind. Ja. Und dasselbe parallel wird der Newsletter, entsteht er. Mhm. Und dann ist erstmal eine Pause, in der ich und aber auch andere, dann machen wir Sport, wer auch immer, jedenfalls dann zerstreuen wir uns immer. Wir arbeiten nicht von 7 Uhr dann bis durch, nein, dann gehen eine geht schwimmen, andere laufen, andere gehen noch mal ins Bett, andere gehen frühstücken mit ihrer Freundin. Und wir treffen uns in dem Team erst wieder um 1 oder um 2. Und arbeiten dann allerdings bis Mitternacht meistens.
Wow, krass.
Ja. Gab es Phasen, wo es mal nicht so sauber funktioniert hat, wie du es jetzt gerade beschreibst? Also ich frage deswegen, weil wir haben unseren Podcast tatsächlich auch immer on time am Montag, aber bis es am Sonntag fertig, kriegst du ja nur einmal die Woche. Aber ich weiß es von YouTube-Videos. Dann denkt man, okay, das ist ja fast fertig, Upload, ist immer noch irgendwas, wird umgeschnitten, irgendwas wird noch gemacht. Kannst du mal teilen, wo es denn doch mal hakt und was passiert, wenn es nicht so smooth durchläuft?
Also, irgendwas hakt immer, könnte man sagen. Und dann sind wir halt auch nicht um 7 draußen, sondern um 7.30 oder sowas, auch schon mal um 8, ja, wenn wir Interviews morgens noch führen. Und da muss viel geschnitten werden, die Musik stimmt nicht oder es ist dann ausufernd lang geworden. Keine Ahnung, dann so Qualität hat Vorrang. Mhm. Also keine Deadline kann diktieren, dass die Qualität jetzt gemindert wird.
Ja.
Das brauchen wir im Digitalzeitalter gar nicht mehr. Wir publizieren ja, wann wir fertig sind. Mhm. Hier auch,
ja.
Podcast wird hochgeladen, wenn er fertig ist.
Ja.
Und nicht, es ist kein Flugzeug, keine Bahn, die wirklich pünktlich... Wäre schon schön, nicht gänzlich unpünktlich zu kommen, wenn ihr sagt, euer Termin ist wann? Montags?
Montagmorgen.
Montagmorgen, dann wollen die Leute nicht, dass es Dienstagmittag kommt. trotzdem Qualität zuerst.
Wir haben natürlich den Vorteil, dass alle Leute wissen, das ist unser Side- und Hobbyprojekt, da sind die Leute etwas großzügiger. Wir haben den Vorteil, dass unsere Podcasts auch nach einem Jahr oder zwei Jahren noch gehört werden, weil sie eben nicht so tagesaktuell sind wie deine. Deswegen ist es eben auch nicht, oder wäre es nicht schlimm, wenn mal nicht so pünktlich ist. Wir haben es aber bisher immer geschafft, jeden Montag, egal ob es erste, wir haben angefangen am 1. Mai, Tag der Arbeit, ja, 2017, und egal ob Heiligabend, Weihnachten, Ostern, 1. Januar, wir sind immer montags da, ab und zu dann nochmal eine zweite Folge am Freitag. Aber mir ist es aufgefallen, wie viel mehr Aufwand ihr dahinter steckt. Ne? Und ich habe gespürt, da muss eine große Redaktion, da muss ein großes Team dahinter sein. Deswegen, als ich gehört habe, ihr seid 20 Leute, ist korrekt?
Wahrscheinlich 25
mittlerweile. Ja, das spürt man auch. Das merkt man wirklich, ja, dass es ein perfektes, tolles Produkt ist. Und wie bist du auf die Idee Podcast gekommen? Wann hat es bei dir Klick gemacht und gesagt, ich mache einen Podcast? Das ist ja schon beim Handelsblatt gewesen. Ne?
Ja, genau. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann das, die Ursprünge so, ich weiß auch nicht mehr genau, wann mir das mit dem Schiff eingefallen ist. Beim Morning Briefing schriftlich weiß ich, dass ich inspiriert war von den E-Mails, die ich als Amerika-Korrespondent für den Spiegel von Obama immer bekommen habe. Michelle und Barack haben immer sehr persönlich, dir Gabor, good morning Gabor, I would like to share the following story with you. Und dann haben die Geschichten erzählt, sehr kurz.
War ich auch im, ne? Verteiler, ja. Er spricht mit dir, ja.
Genau, und das, dieser Verteiler wurde ja an Joe Biden und Konsorten vererbt, aber keiner hat das so toll gemacht wie Obama oder sein Team. Später habe ich viele dieser Menschen kennengelernt, seiner Redenschreiber und die für seine sprachliche Inszenierung zuständig waren. Und diese E-Mail war perfekt für politische Botschaften. Ich habe gedacht, was für politische Botschaften taugt, das taugt auch für die Botschaften eines Publizisten, der Information und Bewertung hat. Und Podcast ist einfach das Medium der Zeit, glaube ich. Mhm. Die Technologie kommt uns entgegen mit den AirPods. Das ist, die Kabel sind wir jetzt endlich los. Die jungen Leute wissen gar nicht mehr, wie das war mit diesen blöden Kabeln. Und man kann fette Kopfhörer tragen, muss man aber nicht. Man ist connected im Auto und überall. Also das ist ein perfektes To-Go-Medium.
Ja, wir hören das von sehr vielen jungen Leuten, die sich bedanken für Podcasts, weil sie sagen, das bringt uns dazu, endlich mal nicht drei Geräte gleichzeitig zu bedienen, lassen sich auf das reine Hören ein und lernen Konzentration und sich wirklich zu fokussieren wieder. Und das ist schön, dass es so ein Effekt hat. Ich habe ein Thema, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Du berichtest ja sehr international, du hast das Thema USA für mich perfekt immer aufbereitet, was dort gerade politisch und auch wirtschaftlich passiert. Nun hast du eine Art von Journalismus, die mir also ich hätte dich nie eingeordnet als jemand, der die Grünen mitgegründet hat. Nie. Mhm. Ich hätte gedacht, ich hätte dich ja etwas konservativer eingeordnet, aber ich finde es toll. Ich finde es toll, wenn ich bei einem Journalisten nicht sofort drauf gestoßen werde, welches Parteibuch er hat, wenn er dann eins hat, sondern immer wieder überrascht bin über seine Ansichten. Also ich habe ganz viele Punkte, wo ich dir folge. Ich habe mal welche, wo ich es anders sehe, aber ich bin immer dankbar für deine Perspektive. Und jetzt kommt die Frage, zu lange Vorrede. Wie beurteilst du die Art und Weise, wie sich der politische Journalismus in den USA, Fox versus CNN und der Rest, entwickelt? Warum ist das so passiert? Wie lange ist das eigentlich schon so? Haben wir das übersehen oder war das schon immer so? Aber ich finde es, wenn ich es jetzt angucke, ich bin einfach nur schockiert.
Ja, ich bin nicht schockiert, ich bin neugierig. Ich finde das sehr interessante Experimente, die da gemacht werden, am lebenden Objekt. Im Übrigen bei den Grünen, nur um das noch vollständig zu machen, bin ich dann ausgetreten. Gar nicht aus irgendwie politischen Gründen, sondern aus prinzipiellen Gründen. Als ich meinen ersten Journalistenjob in Bonn damals hatte, bei der Wirtschaftswoche, da habe ich sofort gemerkt, dass das auch nicht zusammengeht. Bei den Grünen, wir haben uns alle geduzt, die kannten mich. Ich war bei den hessischen Grünen, ich war im Stadtparlament gewesen, hatte in der Kommunalpolitik eine kleine, aber für dieses damalige Umfeld sichtbare Rolle gespielt. Insofern, das ging auf einmal nicht mehr zusammen. Insofern habe ich einen Cut gemacht und glaube, dass ein Journalist nicht gleichzeitig Aktivist in einer politischen Partei sein sollte. Und das übt auch in Sachen Unabhängigkeit. Ich nehme keine Befehle entgegen aus Parteiprogrammen.
Parteiraison.
Nein, keine Partei. Partei, sondern keine Klatschparteitage, keine Absprachen für Liste und du machst diese Karriere und ich befördere dich da. Davon müssen Journalisten maximal weit weg sein. Es ist für mich interessant, dass ich diese Welt kennengelernt habe. Ich war für die Grünen in 5 Aufsichtsräten in unserer kleinen Universitätsstadt Marburg, in so bedeutenden Firmen wie dem Altersheim St. Jakob oder der Schlachthof AG oder der Fremdenverkehrs AG. Damals haben wir überall AGs gegründet, kleinste Art, aber wir haben regiert und ich war Student, Abgeordneter, Wirtschaftsfinanzausschuss. Und in diesen Aufsichtsräten, ich habe viel gelernt. Ja. Trotzdem glaube ich, ein Journalist sollte nicht als Doppelagent unterwegs sein. Ja.
Habt einen kleinen Moment Geduld. Hier kommt ein ganz kurzer Aufruf in eigener Sache. Michael und ich haben, glaube ich, noch nie wirklich danach gefragt, ob ihr uns mal helfen könnt mit eurer Stimme, mit einem Voting, mit einem kurzen Feedback auf einer der Plattformen, auf der ihr den Podcast hört. Sei es Spotify, sei es Soundcloud, sei es iTunes oder Podigee. Also eine der Plattformen, wo ihr sagt, hier höre ich den Podcast und hier gebe ich euch mal die Sterne, die ich für legitim halte oder vielleicht einen kurzen Text, gerne auch Feedback. Kritik könnt ihr uns immer gerne schreiben, die kriegen wir ja dann direkt. Aber das würde uns freuen, wenn ihr uns helft, den Podcast mit nach vorne zu bringen. Es würde uns motivieren und auch zeigen, hey, da ist eine ganze Community dahinter, die sagt, finde ich gut, macht so weiter. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Insofern nehmt euch doch die paar Sekunden Zeit und dann sehen wir, wo wir gerade stehen und ob wir auch noch die Sachen machen, die ihr auch gut findet. Uns macht es auf jeden Fall jede Woche aufs Neue sehr, sehr viel Spaß.
Aber jetzt kommen wir nochmal auf das, was du so nett Experiment genannt hast. Wie erklärst du es? Also wie ist es dazu
Amerika
gekommen? Ja. Also wenn du Fox News hörst und dasselbe Thema, dann auf CNN.
Naja, die Journalismus und Medien sollten aus meiner Sicht schon so in Kontakt sein mit den Bürgern, den Bürgerinnen, Hörern, Lesern, egal, es sind ja dieselben Menschen, nennen wir sie mal Bürger, dass sie die Schwingungen, die dort gefühlt und gedacht werden, auch wiedergeben können und denen auch eine Plattform bieten. Das heißt, wenn ein Land driftet, sich polarisiert, dann muss sich das in den Medien widerspiegeln. In der DDR hat sich gar nichts wiedergespiegelt, nicht mal das Ende der DDR. Wenn man das neue Deutschland liest, bis zum Tag des Mauerfalls hat man kein Gefühl, was in diesem Land los war. Mhm. Die Schwingungen der Bürger, die Unzufriedenheit der Jüngeren, das Aufbegehren, die Bürgerrechte, die tauchen da ja gar nicht auf. Das heißt, Fake News, neues Wort, aber eine alte Begebenheit, ist ja das Merkmal dieser Diktaturzeitungen, die das berichten, was die Herrschenden gern wollen. Und in Amerika ist diese Decke auch der Wohlanständigkeit, das kann man kritisieren, früh aufgebrochen. Fox News hat ein Gegenprogramm gesendet, hat CNN überholt, hat, wenn man so will, an den Einschaltquoten kann man den Wahlsieg von Trump vorhersagen. Weil die Medienlandschaft sich gespalten hat und das neue Fox News wurde deutlich größer. Bis heute als CNN. Ich finde es deswegen interessant, weil trotzdem neue Formate, neue Typen, eine polarisierende Form. Das, wenn ich was interessant finde, heißt es ja nicht, dass ich alles gleich
nachmachen will. Nein, das habe ich auch nicht verstanden. Nee, aber es ist, das ist ein gutes
Talk Argument. Radio, Rush Limbaugh, ja. Der ist gleichzeitig natürlich ein Schlachtross der Parteipolitik. Der eröffnet Republikanerpartei. Der ist so weit rechts, da wackelt die Wand. Und trotzdem sind das Formate, hören Millionen von Leuten. Und ich höre da rein. Das gibt es ja auf der Linken rein. Und,
so. Ich will nicht nur in der Bubble bleiben, die Facebook um mich herum baut. Ich möchte auch was anderes hören.
Ja. Insofern, auch die Politik Landschaft, dem Bernie Sanders zuzuhören, um ein anderes Beispiel zu nennen, der hält ja Vorträge praktisch. Der geht tief rein in das Thema Globalisierung, Arbeitsmärkte und redet 1,5 Stunden. Einen solchen Tiefgang hat kein einziger deutscher Politiker. Zumindest mutet das keiner seinem Publikum zu. So tief reinzugehen. Warum ist das eigentlich so? Alles so auf Soundbite-Ebene, kurze Überschriften. Insofern, von Amerika kann man ganz viel lernen, ohne gleich in den Kopiermodus zu verfallen.
Das finde ich eine wahnsinnig spannende Perspektive, weil es natürlich eben sagt, okay, ich hole mir die Anregungen, ich beobachte, nehme erstmal wahr, ohne es zu verurteilen und sage, okay, was können wir daraus übernehmen? Ich finde es enorm bemerkenswert, mit welcher Kraft natürlich auch, nehmen wir mal YouTube-Videos, für Meinungen sorgen. Also das produzieren selber ja auch Medien und ich bin immer wieder überrascht, dass die Glaubwürdigkeit natürlich durch eine Stimme, die ich regelmäßig höre, durch ein Bild, immer weiter entsteht. Es wird ja jeder dann zu einer kleinen Medienmarke und hat dann eben seine kleine Nische. Und das ist schon eine starke Veränderung zu früher, wo du sagtest, okay, da hattest du eine Institution, vierte Gewalt im Staat und jetzt fächert sich das weiter auf. Wie wird in einigen Jahren, was vermutest du, eine Auswahl stattfinden können, dass du sagst, okay, ich weiß, wo ich mir glaubwürdige Informationen
herziehe, ohne dass jemand sagt, du hör mal hier in den Podcast von Gabor rein, dem kann man glauben, ist ein guter. Wo können sich nachher junge Leute noch dran orientieren, dass sie sagen?
Das werden sie selber finden. Das werden sie selber finden. Und das muss doch alle etablierten Journalisten beschämen, dass ein Blogger, ein YouTuber wie Riso den größten Aufschlag gemacht hat in Sachen Kritik der CDU. Das war eine radikale, zugespitzte, gut recherchierte Kritik. Und das war meine Arbeit. Welcher Leitartikel hat sich so viel Arbeit gemacht? Ich sage euch, in den letzten 10 Jahren, ich kenne keinen, der so viel Arbeit mal in ein einziges Stück Werk gesteckt hat. Rudolf Augstein, solche Leute, ja, die tief rein sind in ihr Thema. Der hat sich im Thema Euro damals verbissen. Das ist doch toll. Ja. Ist es deswegen die einzig gültige Wahrheit? Mhm. Auf gar keinen Fall. Muss doch gar nicht sein. Wir leben nicht im Zeitalter von Wahrheitsverkündungen, sondern Wahrheit gibt es nur zu zweien, sagt Hannah Arendt, was wir zum Motto unserer Firma machen wollen. Das nur im Dialog eigentlich. So ein kompliziertes Ding wie die Wahrheit.
Ja.
Überhaupt sozusagen abgetastet und gefühlt werden kann.
Ja.
Und der Riso soll uns einerseits beschämen und andererseits ein Vorbild sein. Und so wird die Medienlandschaft sein. Leute, die nach vorne gehen, die sich was trauen, die dann tief reingehen und abliefern. Der hat abgeliefert. Und die CDU hat zur Kenntnis genommen. Mhm. Welchen anderen Leitartikel erinnert Frau AKK eigentlich aus der Süddeutschen oder aus der FAZ? Ich sage euch.
Keinen. Ja, das finde ich spektakulär, dass du das so siehst, weil es gibt ja in meinem Beruf, aus dem ich komme, es gibt immer so Besitzstandwahrer, die so sagen, wie kann es sein, dass Verlage auf einmal auch Agenturleistungen machen und die immer sagen, es muss doch so sein wie früher. Aber du scheinst da wirklich offen reinzugehen. Du hast ja auch so einen Sascha Lobo, der ja auch kein klassischer Journalist ist, sondern eben als Blogger immer mehr zu einer Stimme geworden ist, sodass ihn heute Menschen als Journalisten bezeichnen. Und gibst solchen Leuten eine Bühne, du bist sehr offen, du tauschst dich aus. Und das ist auch etwas, was wir gemerkt haben, dass das ein Kennzeichen von New Work und positiven Beispielen von New Work ist, eben dieses geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Und das ist spektakulär. Ist das etwas, was du in anderen Redaktionen so erlebt hast, oder ist das auch Teil deiner, ich will es jetzt so machen, wie ich es will?
Ach, ich glaube, dass ich das nicht erfunden habe. Ja. Sondern dass das dem Menschen gemäß ist. Arbeitsteilung ist ja das Erfolgsrezept unserer Wirtschaft generell. Man kann nicht sagen, dass wir drei am Tische die Arbeitsteilung oder das Sharing erfunden haben. Die um die ganze Welt verlagerten Wertschöpfungsketten der Konzerne sind nichts anderes als organisierte Arbeitsteilung. Wer kann was am besten, zu welchem Preis? Immer natürlich unter dem Preisdiktat, aber nicht nur. Es geht schon auch um Fähigkeiten. Im Silicon Valley wird einfach mehr erfunden, weil da haben sich Menschen zusammengefunden aus der ganzen Welt, Millionen Menschen mittlerweile, die ihr Leben Zweck darin sehen, Dinge zu erfinden, eine neue Welt sich vorzustellen. Und die findet man in Pforzheim und in Aschaffenburg auch, aber in sehr viel niedrigerer Konzentration.
Wenn wir heute den Blick auf dein neues Unternehmen haben, dann bist du ja sehr, sehr fokussiert. Du kommst mit dem Podcast morgens, du kommst mit dem Newsletter, jetzt hast du, ich weiß nicht, wie lange du das schon machst, ab und zu dann eine Samstagfolge, wo du ein Thema vertiefst. Jetzt haben wir gehört, du wirst irgendwann ein Schiff haben, auf dem wir Dinge machst. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen und wenn du magst, auch was du so für euch noch an Entwicklungsfaden siehst. Also wenn du sagst, nein, das ist geheim und Überraschung, dann streichen wir es, aber vielleicht erzählst du noch ein bisschen, wo du euch in 5 bis 10 Jahren siehst, was hier noch so.
Das ist zu weit gegriffen, glaube ich.
5 bis 10 Monate?
Ja, schon. Okay. Das Schiff ist im Bau, habe gerade mir die Bilder angeschaut. Montag werden wir mit einem kleinen Pioniertrupp zu der Werft fahren, mal wieder und das Schiff anschauen und dann aber über die nächsten Bauschritte reden, vor allem über die Innenausstattung. Wie soll es eigentlich aussehen? Welche Arbeitsräumlichkeit schaffen wir da eigentlich? Wird das maritim aussehen? Ich sage nein. Wird das wie eine Redaktion aussehen, zweckmäßig? Oder wie ein schickes Museumscafé im Guggenheim-Museum oder im Städel in Frankfurt? Nein. Aber wie wird das aussehen? In meiner Vorstellung eher wie ein Londoner Club. Also eine coole Atmosphäre, die nicht normiert ist, die genau zu einer neuen Arbeitsatmosphäre auch einlädt. Also dieses Schiff wird im ersten Quartal fertig. Mhm. Ist natürlich ein Millionenprojekt, werden 200 Leute drauf passen bei gutem Wetter. Wir haben einen Newsroom dort, aber der nicht so aussehen wird wie ein Newsroom. Wir haben einen Briefingraum, wo also tatsächlich in kleinerer Runde auch bedeutende Persönlichkeiten oder Experten briefen können über ihr Thema. Die kommen an Bord für eine Stunde und steigen wieder aus. Der nächste bitte. Mhm. Also wir sind in Bewegung. Ja. Das wollen wir auch symbolisieren. Und
woher kam die Idee dazu, das ein Schiff zu machen? Also
ich weiß es nicht so richtig. Überall, wo ich als Journalist aktiv war, fällt mir auf, dass das Wasser tatsächlich eine Rolle spielt. Mhm. Der Potomac in Washington, aber auch in Frankreich natürlich. Die Seine durchzieht ganz Paris. In Berlin, in meinem Geburtsort, die Spree, verbindet die relevanten Regierungsgebäude, den Reichstag, das Präsidentenpalais, das Bundeskanzleramt, sehr viele Ministerien, die Bundespressekonferenz.
Und du bist also immer da, wo was los ist, kannst du
und
sein.
So haben wir gedacht, das Schiff ist eigentlich ein guter Ort, da zu sein, wo was ist und in Bewegung zu sein und auch dicht dabei, aber wir gehören nicht dazu. Mhm. Wir sind nicht Untermieter im Kanzleramt.
Dazu Gast.
Ja, aber wir sind so dicht am Kanzleramt wie keine einzige Redaktion sonst, erst recht, wenn wir das wollen. Mhm. Und wir können mit dem Schiff aber auch Berlin verlassen.
Ja,
wir machen jetzt ja eine 10-tägige Tour von Nordrhein-Westfalen mit dem Schiff nach Berlin. Die Überbringung aus der Werft, Fluss der Ideen. Und wollen da einen 10-Tage-Dialog machen, einen Woodstock des Journalismus, wenn ihr so wollt. Morgens, mittags, abends von Schulklassen, Unternehmer, Sportler.
Also ihr wollt wirklich auch Begegnungen dort machen, auch nicht nur Einzelgespräche, sondern den Platz, den ihr habt, auch nutzen.
Den wollen wir nutzen. Wir produzieren dann von dort den Podcast, das Morning Briefing, mal gucken, was noch. Und werden Leute zu Gast haben und auch streamen und so.
Ich finde es eine starke Idee. Ich komme aus Kiel und du ja auch. Insofern, Wasser macht total Sinn und leuchtet völlig ein. Und ich kann mir schon vorstellen, wie im Kanzleramt oben jemand steht und sagt,
Gabor
fährt schon wieder vor. Und gucken, ob es gut oder schlecht ist. Finde ich großartig.
Vielleicht kommen wir hatten vorher vereinbart, dass wir eine bestimmte Zeit nicht überschreiten. Zum letzten Thema. Wir fragen unsere Gäste auch immer, wie sie in ihrem Leben so inspiriert worden sind. Also deine Generation hat noch gelesen, erstaunlicherweise viele junge Leute auch. Was sind so die 3, 4 Bücher, die dich geprägt haben oder Themen? Weil ich weiß, Inspiration kriegst du auch ganz viel durch Begegnungen und Menschen, aber gibt es Bücher, die dich, wo du gesagt hast, das war für mich wichtig, das kann ein Fachbuch sein, das kann ein Roman sein, das kann alles sein?
Also ich lese tatsächlich viel von früh auf. Würde fast sagen, es gibt ein paar meiner Lieblingsschriftsteller, da lese ich dann eigentlich alles. Mhm. Dazu gehört Camus, Der Fremde, aber eben auch ganz, ganz viele andere Sachen. Im Übrigen auch Mitarbeiter in einer kleinen Redaktion, wo ich schon gucke, wie hat man zu Camus Zeiten oder zu Tucholskys Zeiten, wie waren die Anfänge von Rudolf Augstein, wie haben die eigentlich gearbeitet miteinander? Das waren nicht große Organisationen mit 1000 Journalisten und weltweiten Netzwerken. Aber ich lese sehr gerne Bodo Strauß, ein für mich Gedanken-Hochrektor, Akrobat, der das, seine Gedanken dann auch in Worte verpackt, sodass eigentlich das Wortspiel schon der Reiz der Lektüre ist. Ich lese Peter Sloterdijk da gerne. Mein erster wirklicher und Bezugspunkt war Sebastian Haffner, würde ich sagen. Auch ein Buch, das ich nach wie vor oft verschenke, Anmerkungen zu Hitler. Mhm. Aber auch das Wechselwählerbuch von ihm. Sebastian Haffner auch als Grenzgänger von Journalismus zu, ja, er war Publizist, Buchautor, war alles Mögliche. Die Geschichte eines Deutschen, sein Tagebuch des Entstehens des Krieges und der polarisierten Gesellschaft. So, also gibt eine Menge Autoren, die ich gerne mag. Super. Und gerne lese.
Und allerletzte Frage, wir haben sehr junge Zuhörer teilweise und wir fragen immer, was ist wichtig, also 11, 12 Jahre alt, was würdest du denen mitgeben heute, wenn die jetzt zuhören würden und sagen, das überlege ich mir mal, was Gabo gesagt hat, als Idee für den Rest des Lebens?
Na, ich habe ja 3 Kinder, 10, 15 und 16. Top. Und insofern ganz praktisch, was versuche ich denen mitzugeben? Erstens tatsächlich, be fair, seid fair. Fast jedes Ding hat 2 Seiten, was der Lehrer so erzählt, was die Mitschüler so erzählen, was wir zunächst mal so denken, steigt in der U-Bahn einer ein, sieht komisch aus, unsere ersten Emotionen sind das eine, der zweite Gedanke könnte interessanter sein als der erste, also Fairness. Das zweite, be yourself, sei du selber. Ich glaube, daran liegt das Erfolgsrezept eines glücklichen Lebens.
Ja.
Sich zu verstellen, nur weil der Vater wollte, du wirst Jurist, du wirst Kaufmann, Das wird es nicht sein. Wenn das mit dem Laufen nicht klappt, vielleicht bist du ein besserer Boxer oder Bodenturner. Also guck mal, wo du deine Veranlagung und dann auch den Spaß hast. Dann wird sich der Sinn daraus ergeben. Aber bei den eigenen Fähigkeiten anzufangen und das zu finden, damit haben ja ganz viele Schwierigkeiten. Aber vielleicht, weil sie sich ablenken lassen von dem, was irgendwo steht, was am meisten Geld bringt oder wo die coolere Stadt ist. Danach würde ich nicht gucken. Also ich würde gar nicht in die Außenwelt gucken, sondern praktisch nach innen gucken. Der Blick will erstmal geübt sein, nach innen zu gucken. Aber alle gucken nach außen. Was machen die Freunde? Was stand in dem Buch? Was sagt mein Daddy? Nee, nach innen zu gucken und dann sich selbst dabei zu entdecken, in die Augen zu schauen. Und das dann zu machen. Und dann wird was Gutes bei rauskommen. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt.
Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich für eure Neugier.